auch das ist ein bisschen schwierig, auch den Kunden momentan noch zu erklären, dass ein wirklich gutes veganes, vegetarisches Gericht genauso viel kostet wie ein Fleischgericht. Weil zum Schluss ist es ja relativ einfach, du hast ein wunderbares Stück Fleisch, das schmeißt du in die Pfanne rein oder legst es auf den Grill drauf. Also da ist eigentlich wenig Arbeit dahinter. Und hinter dem wirklich perfekt gemachten Gemüsen und so weiter ist irrsinnig viel Arbeit dahinter und Zeit dahinter. Also die Zwiebelsoße, die ich gerade erklärt habe, die dauert richtig lang.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist Münchens ultimative Gastrogröße. Wenn man so will, vor 38 Jahren sperrte er die legendäre Disco P1 auf und ist heute Herr über ein unglaublich facettenreiches Kulinarik-Imperium, das von Feinkosthandel über Oktoberfestzelt bis hin zu einem Restaurant im Deutschen Bundestag reicht. Auch ihn hat aber die Corona-Krise hart getroffen. Und gerade deswegen erfindet er ein jahrzehntelang gewachsenes Unternehmen mit über 1500 Mitarbeitern neu. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit ihm darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, Michael Käfer.
Herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich da bin. Und bei so einer Anmoderation, da wird es mir gleich, ja, es ist gleich zu viel. Es gibt so viele wunderbare Kollegen überall und die machen, viele machen genauso guten Job wie wir das ja auch alle machen.
Sie sind natürlich einer davon und Sie machen den Job auch schon sehr, sehr lange. Ich wage zu behaupten, dass das in Zeiten wie diesen durchaus ein Vorteil sein kann. Ja, weil ich glaube, jetzt im Vergleich zur Prä-Corona oder im Vergleich zur Post-Corona-Zeit oder noch Corona-Zeit, wie wir sie jetzt haben, war die Prä-Corona-Zeit eine vielleicht etwas unbeschwertere Zeit.
Also das ist schon richtig, aber ich glaube, das ist ganz, also einmal ist es ganz wichtig, dass man als Unternehmer immer wieder Optimismus hat. Also man muss Optimismus gerade in unserem Beruf, der ja mit Menschen zu tun hat und wo man mit Menschen arbeitet, und da darf man nicht kriegsgrämig sein und nur pessimistisch in die Zukunft sehen, sondern man muss auch einen Optimismus nehmen, der natürlich in der heutigen Zeit nicht einfach ist. Auf der anderen Seite sind wir auch Unternehmer und wir hatten vor Corona, hatten wir, glaube ich, alles sehr, sehr viel gute Zeiten und es ging alles gut nach vorne. Corona hat uns natürlich sehr stark nach hinten, ein bisschen nach hinten geworfen. Und jetzt gibt's die nächsten Probleme, die da sind. Aber wir haben einfach für uns das Wort Probleme und Aber haben wir irgendwie gesagt, das versuchen wir so gut es geht aus dem Wortschatz zu streichen. Und Lösungen zu finden und auch in schwierigen Zeiten gibt es immer wieder Lösungen und über die muss man nachdenken. Und und momentan gibt's viele Themen, die man angeht und für jede gibt's irgendwo eine Lösung.
Ja, also wir sprechen dann auch gleich ein wenig konkreter über diese ganzen Herausforderungen. Ich habe gelesen in einem Interview, das Sie, glaube ich, 2018, also auf jeden Fall in der Prä-Corona-Zeit, ein Interview, das Sie 2018 gegeben haben, wo Sie gesagt haben, Zitat, Sie seien heute weniger kompromissbereit als früher. Das war ja, wie wir gesagt haben, rückblickend betrachtet eine verhältnismäßig unbeschwerte Zeit. Sie konnten sich damals eine gewisse Kompromisslosigkeit sicherlich auch leisten. Heute auch noch?
Heute hat sich ein klein bisschen verändert. Also das ist also einmal dieses Kompromisslose ist wichtig, ist entscheidend, um eben auch die Qualität zu machen. Aber jetzt habe ich das Wort auch gebracht, was ich eigentlich wollte. Man muss gerade momentan, das hat hauptsächlich mit unseren Personalthemen zu tun, man muss heute da manchmal einen Kompromiss eingehen, den ich jetzt vielleicht vor 2-3 Jahren nicht eingegangen wäre, was die Dienstleistung anbelangt, was auch das Können von Mitarbeitern anbelangt. Da ja, da ist es, da hat sich ein klein bisschen verändert, weil du halt einfach das Thema hast, dass du überhaupt froh bist, wenn du genug Mitarbeiter hast, die bestimmte Themen machen. Und da muss man manchen Abstrich machen, den ich nicht gemacht hätte. Nur, das ist auch kurzfristig und man muss mit den Leuten arbeiten, sie trainieren und eben auch dieses Thema lösen. Und da gibt es viele, viele Ansätze. Darum dieses kompromisslose kann ich hoffentlich wieder spätestens in Ende des Jahres oder nächstes Jahr wieder angehen.
Also Ziel ist wieder eine Kompromisslosigkeit, eine unternehmerische Kompromisslosigkeit, irgendwann mal sich wieder leisten zu können, damit es so vorwärts geht, wie man das gerne hätte. Wäre das auch ein wenig das Ziel, wenn das alles überstanden ist?
Das ist absolut richtig. Und hier geht es hauptsächlich bei den Kompromissen, geht es hauptsächlich um das Thema Qualität. Das einfach, und das ist das, was ich damals auch gesagt habe und zu dem ich auch stehe, dass Qualität das oberste Thema ist und Qualität im Produkt ist. Es ist kein großes Problem. Wir haben sicherlich auch Produkte, die man nicht ganz so einfach kriegt. Und manche Produkte sind sehr viel teurer geworden. Aber hier muss man einfach dann Lösungen finden, wie man das machen kann. Das größte Thema ist einfach die Qualität von Mitarbeitern, die man natürlich auch über viele Jahre trainiert hat und die dann jetzt teilweise weggefallen sind aus dem Beruf. Und jetzt muss man neue wieder finden, die muss man wieder trainieren, muss man sie wieder hinbringen und muss ihnen das auch das Gefühl geben, dass es eigentlich nichts Schöneres gibt, als wenn du Menschen bewirten darfst, wenn du Menschen in dem Sinn glücklich machen kannst. Und das machen wir ja eigentlich permanent und mit unserem Beruf.
Vielleicht gehen wir es noch kurz, um einen Rahmen zu schaffen. Vielleicht gehen wir es kurz durch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Unternehmensgruppe Käfer ist ja im Feinkosthandel einerseits tätig, im Eventbereich, im Catering und natürlich in der Gastronomie. Wie viele Mitarbeiter zählen Sie jetzt insgesamt? Sind wir immer noch bei den 1500? Sind es mittlerweile jetzt weniger? Sind es mehr vielleicht? Vielleicht sind das auch ein bisschen ältere Zahlen.
Nee, wir sind irgendwie immer noch, also wir sind ein klein bisschen drunter. Wir sind momentan so bei diesen 1400 und suchen aber händeringend 100 Leute, so im Schnitt rum, vielleicht auch 150, wie sich's ergibt. Aber so in der Richtung rum sind wir nach wie vor.
Von den Geschäftszweigen her jetzt, wo ist es am schwierigsten, Leute zu finden? Wo ist es in Anführungszeichen am einfachsten?
Also ich würde eigentlich sagen, es ist in allen Bereichen mehr oder weniger gleich schwierig. Also auch wenn man jetzt den Einzelhandel nimmt, auch im Einzelhandel ist es, hat sich viel verändert, dass der Einzelhandel natürlich nicht optimale Arbeitszeiten für Mitarbeiter hat die Arbeitsbedingungen sind sicherlich, wenn du in einem Büro sitzt, einfacher, als wenn du in einer Theke stehst und da die Wurst schneidest oder auch das Obst oder Gemüse machst und schwere Kisten tragen musst. In der Gastronomie haben wir sicherlich, glaube ich, alle das Problem, dass es im Küchenbereich sehr, sehr schwierig ist, gute Köche zu finden, Köche überhaupt zu finden. Trotzdem, dass das der Beruf des Koches ja ein wunderbarer ist und ich glaube, dass wir müssen mal viel drüber nachdenken, dass wir Leute anlernen, dass der ausgebildete Koch vielleicht in Zukunft nur noch vielleicht ein Drittel, die Hälfte der Mitarbeiter sein wird, die in der Küche stehen, das an die anderen Leute werden Leute sein, die man ausbildet, die man als Assistenten nimmt. Und hier glaube ich auch, dass große Chancen da sind, weil es ist immer noch schöner, in der Küche zu stehen, als vielleicht irgendwo in ein furchtbarer Lager irgendwelche Kisten zu schleppen oder vielleicht irgendwelche nicht schöne Putztätigkeiten zu machen. Und da kann man sicherlich Leute gut ausbilden, dahin bringen. Also wo ich die größten Probleme oder wie wir die größten Probleme momentan haben, ist in diesem Aushilfsservice-Bereich. Also der Service kommt auch wieder mehr zurück. Also da spürt man auch, dass da hatten wir jetzt in der ersten Nach-Corona-Phase sehr große Probleme, aber es kommen immer wieder mehr Leute in Service zurück, weil der Service ja trotz allem dir eine gute Möglichkeit gibt, gutes Geld zu verdienen. Ja. Und
darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja. Eine kurze Zwischenfrage nur. Ja. Sie sagen, Leute kommen zum Service zurück. Waren das Leute, die dann kurz nach Corona abgewandert sind in eine andere Branche und sich jetzt gedacht haben, ich gehe jetzt doch wieder in den Service zurück, weil eben geldtechnisch wahrscheinlich interessanter oder vielleicht doch, dass es ihnen gefehlt hat? Haben Sie sowas beobachtet? Sind das Rückkehrer?
Also genau wie Sie es richtig sagen. Also es gibt sicherlich die genau diese zwei Punkte. Einmal, dass viele vom Servicebereich, die sind vielleicht jetzt sogar in Einzelhandel gegangen, haben gesagt, du, ich setze mich da jetzt bei dem Arzt, der die Praxis macht, die Rezeption da. Aber spüren einfach, dass Menschen ihn abgeben, das ist das Erste. Und das Zweite sind natürlich auch dann sicherlich wirtschaftliche Gründe, dass du natürlich trotz all dem im Service, wenn du liebenswert bist und wenn du einen guten Service machst und die Gäste ein bisschen einfach nett zu den Gästen bist, dann hast du natürlich neben deinem Grundgehalt natürlich durch dieses Trinkgeld auch nochmal gute Möglichkeiten, einfach ein bisschen mehr Geld zu verdienen als in anderen Themen, und das wird auch manchen dann abgehen.
Das ist das ja auch, was ich mich gefragt habe und was ich jetzt sowohl im beruflichen Kontext wie jetzt auch teilweise im privaten Kontext ein wenig beobachtet habe. Eine Frage, die sich einige stellen, die ganze Teuerungen, die von Zinserhöhungen über Inflation und so weiter. Vielleicht findet ja da auch ein gewisses Umdenken statt von Leuten, die gesagt haben, ich habe durch Corona entdeckt, dass man auch weniger arbeiten kann, mehr Work-Life-Balance, mehr Freizeit, und gut, dann habe ich halt 500 Euro weniger im Monat, kriege ich auch so irgendwie hin. Nur jetzt ist die wirtschaftliche Lage extrem angespannt, und ich beobachte, dass sich doch der ein oder andere fragt, naja, vielleicht gehe ich doch wieder auf meine 40 Stunden rauf. Ja, ist das, glauben Sie, Thema, oder ist das eher nebensächlich?
Ich glaube, dass es ein Thema im nächsten Jahr wird. Also ich bin mit dem Jahr eigentlich, wir als Unternehmen sind mit dem Jahr sehr zufrieden, und das spürt man auch, wenn man sich im Kollegenkreis und überall rumschaut, egal ob es in der Hotellerie oder der Gastronomie ist, da läuft es recht gut, aber ich glaube, alle haben ein bisschen Angst vor dem Januar. Und ähnlich ist es natürlich auch für Mitarbeiter, die und für viele Leute, für die es natürlich jetzt eine furchtbare Phase ist. Ich habe das vor ein paar Tagen mal in der Zeitung gelesen, dass eine vierköpfige Familie plötzlich bis zu 3.000-4.000 Euro mehr an Energiekosten im Jahr zahlen muss, wenn sie lebt, und das Geld musste natürlich auch verdienen. Und das ist sicherlich jetzt ein Punkt, an dem wir, wo sicherlich der Staat drüber nachdenken muss, und das ist in Österreich genauso, wie es in Deutschland auch ist. Und wir müssen darüber nachdenken, und sicherlich zum Punkt, wie Sie es richtig sagen, im Endeffekt kann man das nur durch Arbeit und durch Fleiß machen. Und ich bin ja natürlich auch noch so eine Generation, ich glaube einfach, dass in unseren, und da nehme ich wirklich unsere deutschsprachigen Länder alle mit zusammen ein, dass wir einfach doch Menschen sind, die einfach sehr, sehr fleißig sind viel arbeiten können, und das hat eigentlich immer uns alle, das hat eigentlich dieses Land, diese Länder einfach gut gemacht, hat unseren wirtschaftlichen Erfolg gebracht und das alles. Und da sage ich auch wiederum, da bin ich sogar froh, dass uns das vielleicht hilft, dass jeder wieder sagt, diese 40 Stunden kann man arbeiten, vielleicht kann man sogar, um auch dieses Thema anzugehen, wenn der Gesetzgeber da bereit ist, hier ein paar Veränderungen zu machen, vielleicht kann man auch die 40 Stunden in 4 Tagen machen und hat dann 3 Tage frei und kann dadurch vielleicht eine bessere Life-Work-Balance haben. Über sowas sollte man sicherlich nachdenken, und dann arbeite ich konsequent Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, und dann habe ich das längere Wochenende frei, und nächste Woche ist dann vielleicht andersrum, dann habe ich vielleicht einmal sogar 4-5 Tage frei finde da Möglichkeiten, das zu machen. Und das sind genau Punkte, über die man nachdenken müssen und über die man dann vielleicht auch wirklich auch Mitarbeiter motivieren können, wieder zu uns zu kommen, auch in dem Beruf zu arbeiten und auch dann wieder ein bisschen mehr zu verdienen.
Das ist ja auch etwas, was Sie vor kurzem gesagt haben. Das Ganze darüber, über das wir sprechen ja jetzt nicht einfach, weil uns das beide gerade zufällig interessiert, sondern es ist ja wirklich ein existenzielles Thema, gerade in der Gastronomie und der Hotellerie, dieser Fachkräftemangel. Einige haben auch vom Fachkräftekollaps gesprochen. De facto, über das wir sprechen, die Sache, über die wir sprechen, ist ja de facto HR, also Human Recruiting. Wie macht man das? Sie haben das recht schnell erkannt, kommt mir vor, und haben gesagt vor kurzem, HR ist für Sie, das geht gar nicht anders, eine Geschäftsführungsposition. Also da hat es auch intern in Ihrem Unternehmen eine gewisse Umstrukturierung gegeben, richtig?
Das ist richtig, also dass wir haben, wir haben so eine Gesellschaftsform, dass wir eine AG sind, wobei das einfach nur um die Kapitalgesellschaft ging und da haben wir natürlich Posten, die als Vorstand da sind und da bin ich gerade auf der Suche, dass wir eben einen HR eben als Vorstandsposition haben, weil ich das ganz genauso wichtig sehe wie Finanzen oder natürlich auch das operative Geschäft, weil wenn wir hier gut sind, dann haben wir eben riesengroße Chancen in der Zukunft, können uns weiterentwickeln und es gibt unendlich viele Angebote, aber letztendlich ist das Hauptproblem einfach die Menschen zu finden, die es machen. Und hier sage ich sogar noch mehr, wie wir es vorher angesprochen haben, die Leute im Service und die Leute, die in der Küche sind, da gibt es Modelle, aber richtig gute Führungskräfte zu finden, die auch da bereit sind, ein bisschen mehr zu tun und auch insbesondere Verantwortung zu übernehmen. Das ist für mich sogar mit die größte Herausforderung, die wir haben.
Also auch das Recruiting von Führungskräften, auch das ein Fokus, den Sie gezielt angehen möchten.
Ja, ganz, ganz klar, weil letztendlich eine gute Führungskraft, die sowohl führen kann, die Menschen motivieren kann, aber auch das Geschäft versteht, die Dienstleistung versteht und natürlich dann auch noch ein bisschen Ahnung von Zahlen hat, das ist schon eine extrem herausfordernde Aufgabe.
Ich habe Ihnen vorhin, als ich Ihnen vorhin zugehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ein wenig wie ein neuer Zyklus beginnt jetzt. Sie haben viel gesprochen davon, Leute nicht nur zu holen, sondern Leute auch dann so zu behalten, dass man sie ausbildet, dass man ihnen zeigt, was sie können. Ist das so eine Art, ist das Ihre Herangehensweise jetzt, dass Sie sich denken, das ist jetzt eine Art Nullpunkt jetzt und ab jetzt müssen wir wie neu starten, die Leute, die wir rekrutieren, in die dann investieren? Ist das eine Methode, die jetzt vermehrt Anklang finden wird bei Unternehmern?
Es ist aber auch nichts Neues. Also es ist jetzt nicht, es war ja auch vor Corona war es ja auch nicht einfach, dass man gute Leute findet und dass man da Menschen motivieren kann, besonders in unserem Beruf zu arbeiten. Also ganz was Neues ist es auch nicht. Also wir fangen nicht absolut bei Null an. Es hat sich nur verstärkt, insbesondere natürlich auch damit, weil in der Gastronomie ging es ja, wir waren ja mehr oder weniger bei Null und dann sind wir sofort auf 150 gegangen. Also auch das, da wird ja die Thematik wieder so bewusst und auch jetzt schon im Herbst werden wir wieder wenn alles hoffentlich so bleibt, dass Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, werden wir auch wieder in eine relativ normale Phase reinkommen und es normalisieren sich viele Dinge wieder. Ich habe vorhin das vielleicht nochmal gesagt, die größte Schwierigkeit beim Personal, bei der Personalgewinnung sind hauptsächlich auch Leute, die, ich sage mal, im kurzfristigen Bereich arbeiten, also die jetzt bei uns im Eventbereich auf Veranstaltungen arbeiten, wo wir manchmal Menschen sicherlich bis zu 1000 oder noch mehr Leute an einem Tag brauchen, um all die Veranstaltungen zu machen. Und das waren halt in der Vergangenheit immer wahnsinnig liebenswerte, nette Damen und Herren, die aus dem studentischen Bereich kamen, die Nebenjobs gemacht haben, aus vielen, vielen Bereichen her. Und die sind uns eigentlich am anderen. Das ist eigentlich das Allerschwierigste, hier wieder die richtigen Leute zu finden und die auch das Gefühl dafür haben und denen das auch Spaß macht.
Das war, glaube ich, recht bald nach Corona oder nach der ersten Welle. Da habe ich was Interessantes gelesen damals. Das habe ich mir gemerkt, da haben Sie mal gesagt, Sie nennen sich jetzt, damit Ihre Mitarbeiter alle irgendwie glücklich sind und nicht alle völlig frustriert das Handtuch werfen, Sie nennen sich jetzt nicht Chief Executive Officer, sondern Chief Emotional Officer. Mhm. Gar nicht so unspannend eigentlich, oder?
Ja, richtig. Das ist, danke. Ich habe das auch nicht erfunden, den Ausdruck, sondern den habe ich auch irgendwo anders gelesen. Ja. Finde ihn aber vollkommen richtig, weil das sicherlich die Aufgabe ist, dass wir den Leuten einfach ein gutes Gefühl geben, dass wir ihnen Spaß geben und Freude an der Arbeit geben. Und man merkt es immer wieder, wenn wir verkaufen ja neben dem, sagen wir, ein Wein, ein Bier und ein Schnitzel verkaufen wir ja Lebensfreude auch an unsere Kunden. Und wenn du jetzt im Service jemanden hast, der einfach gut drauf ist und der Freude hat und der ihn genau richtig weiß, wie er mit dem Kunden umgeht, das richtige Lächeln hat, den richtigen kleinen Gag mal irgendwo bringt, dann springt es rüber und der Gast hat einfach ein wunderschönes Erlebnis, dass er bei uns haben kann. Und ich glaube, das kann genauso sein, wenn er bloß Würstel in einem Messebetrieb von uns isst und wenn die Dame, die ihm das Würstel rausgibt, einfach oder der Herr einfach nett ist und ein bisschen lächelt und das mit einem Lächeln rübergibt, genauso wie wenn man in einem Zwei-Sterne-Lokal sitzt. Also das muss man vorleben und ich bin eben wirklich zutiefst oder zu 150% überzeugt, dass ein großer Teil unseres Berufes auch Vorleben ist und das ist das, was wir als Führungskräfte machen müssen und einfach den Leuten das zeigen, weil der grießcremige Chef oder der Chef, der nicht sieht, dass die Lampe ausgebrannt ist oder dass am Boden irgendwas, ein Papierfitzel rumliegt, der kann es von seinen Mitarbeitern auch nicht erwarten.
Sie haben vorhin auch bezüglich der Küche und des Kochberufs was Interessantes gesagt, nämlich dass von den ausgebildeten Köchen in einer Brigade der Prozentsatz wahrscheinlich fallen wird und der Rest werden eher Leute sein, die das im Rahmen einer Ausbildung machen. Können Sie das noch ein wenig erklären, was Ihnen da vorschwebt?
Also es geht schon mal los, dass schon Leute gerne den Beruf des Koches nehmen. Also da sind wir auch wahnsinnig dankbar, dass wahnsinnig viel in den Medien über Köchen berichtet wurde und wird und dass Köche wirklich auch Stars sind. Also Rolling Pin machte da wahnsinnig viel und Positives dafür. Mhm. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, ich möchte ganz schnell ein Star werden und ich lerne vielleicht in den Kochberuf, fange damit mit vielleicht knapp so um die 20 an. Also das ist die meisten mehr nach einer mittleren Reife oder vielleicht sogar einer Agentur werden, wenn sie dann die Kochlehre angehen, aber erwartet natürlich, dass er Ende 20 schon Küchenchef ist, was früher eigentlich ein bisschen länger gedauert hat. Aber der wichtige Punkt ist, dass man einfach wegkommt von dieser wirklich klassischen Hierarchie, die es in der Küche gab, da wo es halt den Kommis gab, den Chef de Partie gibt, den Sous-Chef, den Küchenchef, einfach sagt, okay, es wird in Zukunft Sous-Chefs und Küchenchefs geben und der Rest werden sicherlich angelernte Leute sein. Ich möchte wirklich das Wort Küchenassistent gerne in den prägen. Mhm. Jemand, der dem einfach beibringt, du machst jetzt bestimmte Tätigkeiten. Und wenn du in die angelsächsischen Länder schaust, insbesondere nach Amerika, da war das immer schon üblich. Da war dann die eine Position, der eben wirklich nur auf die Pasta geschult war oder der nur auf die Soße geschult war oder das und einfach das konsequent ihm und ihr beigebracht worden ist und der Küchenchef eher, ich sage jetzt mal so ein Vorarbeiter, der über allem ist und der über alles schaut, dass das alles richtig gut funktioniert. Also der moderne Küchenchef ist noch mehr Führungskraft, ist noch mehr Kontrollierer, ist aber auch jemand, der die Leute wirklich extremst ausbildet, ihnen Dinge beibringt und muss natürlich auch mit moderner Technik in der Zwischenzeit eine Ahnung haben, da es auch wunderbare Geräte gibt, die uns allen helfen können. Und
das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Gerne. Wenn wir dann gerne auch drauf gehen, also ein Küchenchef, das Berufsbild ändert sich, glaube ich, ganz, ganz stark gerade. Und aber zum Schluss bleibt eins übrig, Sie sind Handwerker, die ihr Handwerk zu 100% verstehen müssen und einfach genau wissen müssen, was sie können. Und das eben, und nur wenn du eine richtige Fachfrau, Fachmann bist, dann kannst du es auch wirklich gut den Leuten weiterbringen und kannst auch die Ruhe haben, eben jemanden anzulernen und dem ganz genau zu sagen, du, so hast du das zu machen, eine Art Broschüre aufzustellen. Da können wir auch von der hochwertigen Gastronomie, hochwertigeren Gastronomie, nicht nur hochwertigen von beiden, können wir sehr, sehr viel von der Systemgastronomie lernen. Für die das immer schon vollkommen normal war, für die das nichts Neues ist. Und ich vergesse das nicht. Ich habe einen Freund, der den relativ großen Gruppe von Restaurants hatte und hat es jetzt wieder, hat es dann verkauft und hat es wieder. Ich war einmal bei dem in Amerika, da hat er gerade einen Laden in Washington aufgemacht und hat einmal so einen Zettel gezeigt, also so, oder so eine Broschüre gezeigt, und da war wirklich ein Schlüsselloch drauf und da war dann ein Schlüsselloch und daneben ein Schlüssel und sagt, du, ich muss den Leuten das wirklich so beibringen, dass die in der Früh wissen, ich muss den Schlüssel in ein Schlüsselloch reinstellen. Das ist der erste Schritt, wenn sie ins Lokal reingehen. Und so war jeder einzelne Schritt wirklich ganz genau skizziert und dargestellt und sicher gemacht. Und das sind Punkte, da müssen wir dran lernen, da müssen wir die Geduld haben, das in Zukunft auch machen zu können.
Mm-hmm. Das klingt sinnvoll. Man könnte jetzt aber auch sagen, so lange wird das ja einer dann auch nicht machen, wenn er den ganzen Tag nur 6 Liter Tomatensauce kochen muss. Wo bleibt dann, wie hält man dann so jemanden? Lässt man die Leute dann von Post nach Post ein wenig rotieren? Gibt man immer irgendwann mal verschiedene Aufgaben? Weil jahrelang kann man ja so Personal in der Küche in diesen niedrigeren Positionen nicht halten.
Nee, ich glaube nicht unbedingt, dass das richtig ist, wenn man denn also nicht nur die Tomatensauce macht, sondern die Pasta machen lassen und ein paar andere Dinge machen lässt, einfach eine Position macht und die immer wieder gleich macht und ihm das macht dann und ihr das macht, dann ist es einfach, da können wir wirklich das spielen, dass unser Beruf einfach viel, viel schöner ist. Es ist einfach schöner, als wenn du jahrelang, ich sage es mal, nehmen wir es mal wirklich ganz extrem, irgendwo Büro putzen musst oder sonst irgendwie was. Mm-hmm. Ja. Du hast mit Lebensmitteln zu tun, du hast da zu tun. Man muss dem Einzelnen auch darstellen, wie wichtig die Aufgabe ist und wie wertvoll die ist. Und ich bin öfters mal in kleinen Fabriken oder in größeren, aber da machst du ja auch immer nur das Gleiche. Also da ist unser Beruf eigentlich noch viel schöner, weil es sind nicht so viele Maschinen da, wo es wirklich bloß so Charlie Chaplin-mäßig Modern Times nur irgendwie eine Schraube drehst, sondern auch die Pasta muss jedes Mal drüber nachdenken, dass sie richtig gemacht wird. Die Tomaten, die sind immer wieder ein bisschen anders. Also ich sehe das schon eben anders, und jetzt sind wir wieder bei dem Chief Emotional Officer. Der Küchenchef muss dann auch das erklären und die Wichtigkeit des Produktes da darstellen, die der Einzelne macht. Klar, da wird ein Wechsel da sein, aber ja, auch den kann man ja schnell wieder kompensieren.
Aber auch das, ganz interessant eigentlich, die Kommunikation des Berufes. Also ich glaube, das kennen ganz viele Leute. Wie wird man an einen Beruf herangeführt? Wird einem auch die Relevanz kommuniziert oder muss immer einfach alles so rucki-zucki, kalt und trocken gehen? Man sagt, da stell dich hin, schneid das und das und dann schüttest du das dort und dort und rein und löschst das so und so ab. Also es geht ja auch darum, einem immer wieder und regelmäßig zu vermitteln, das, was du machst, ist wichtig, ist relevant, ist schön, ist bereichernd. Nur das muss man auch so umsetzen in einem Unternehmen. Also wenn ich Ihnen jetzt dazu höre, habe ich das Gefühl, da liegt Ihnen was dran, dass Sie die Berufsbilder den Leuten auch entsprechend kommunizieren. Auch das Aufgabe des Küchenchefs?
Generell der Führungskraft. Also generell der Führungskraft, wenn wir es in der Küche sind, ist es der Küchenchef. Und ich bringe auch gern so diesen ganzen Kreislauf, bringe ich öfters gerne als Bild. Also ich muss jetzt auch bitte dazu sagen, auch bei uns ist alles nicht perfekt. Und das, was ich jetzt sage, da gibt es viel, viel Arbeit bei uns. Darum auch diese Position des HRs als wirklich als Geschäftsführungsposition, weil es muss von oben bis nach unten runtergehen. Nur ich bringe da den Punkt wie ein Teller ab, wenn ein Teller aus der Spüle rauskommt und allein wie der Teller dann in den Teller Wärmeschrank gestellt wird, wenn der einfach bloß reingeschmissen wird, wenn der schön reingelegt wird, dann nimmt der Koch den Teller auch ein bisschen anders raus, also dann legt er das Essen schöner drauf. Also es ist wirklich ein gesamtes Thema und es gibt nichts, was nicht unwichtig ist. Ja, also ja. Das ist, wenn man jetzt wirklich von dem Spüler anfängt, wie wichtig der ist, dass er den Teller wirklich wunderschön sauber, ordentlich macht und dass der eben, da steht das erste Gefühl schon los, Wie ich mit dem Produkt umgehe. Und das müssen Führungskräfte, in dem Fall Küchenchefs, müssen das lernen, müssen das machen. Und Ich bringe da auch manchmal so ein Beispiel, man lernt das, hat das jetzt wahnsinnig toll auch aus dem Sport gesehen, dass du früher warst du ein wunderbarer Skifahrer oder Fußballer oder sonst irgendwie was und hast einfach nur Skifahren können, hast das Talent haben müssen und in der Zwischenzeit wird diesen den Sport dann auch schon als 18, 19-Jährigen beigebracht, wie sie Kommunikation machen müssen, wie sie mit Medien umgehen müssen, mit allem Möglichen. Und genauso muss ein Küchenchef heute lernen, wie er kommunizieren muss, wie er einfach mit Menschen arbeitet muss und nicht nur das reine Handwerk, das er natürlich beherrschen muss, wie kein anderer, sonst ist das auch keine Chance. Also die Aufgabe ist viel, viel komplexer geworden als früher.
Komplexer, vielschichtiger, auch so, dass man als Unternehmen in diese einzelnen Fähigkeiten investieren muss. Oder ist es so, dass die jüngere Generation das sowieso irgendwie auch beherrscht? Also die Sache mit den sozialen Medien, so ein bisschen das Kommunikatorische. Gibt es da Unterschiede?
Sicherlich ist es, wächst man mit Technik auf, man wächst mit anderen Themen auf, als das eine Generation, als es meine zum Beispiel war. Also das ist gut, aber auf der anderen Seite muss man auch lernen, diese Medien auch richtig einzusetzen und das ist ja auch alles nicht einfach und das ist ein Punkt, mit denen umzugehen und gerade Social Media oder auch der Punkt, der, wenn ich mit dem iPhone arbeite und dem Sinn Nachrichten versende und schreibe, das ist ja in unserem Beruf auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist bei uns wirklich die verbale Kommunikation. Und da hat hat die jetzige Zeit sogar vielleicht ein bisschen Nachteile, weil man diese verbale Kommunikation, sinnvolle verbale Kommunikation natürlich Kommunikation auch ein klein bisschen verlernt hat und die ist so wichtig. Ja. Also die können wir in unserem Beruf, können wir nur ist falsch, aber ganz, ganz extrem mit in der Sprache kurzfristig kommunizieren. Also in der Küche bringt es nichts, wenn's da irgendeine Nachricht schickst oder weiter. Das muss einfach schnell gehen.
Ja. Während der Corona-Zeit haben ja ganz viele Unternehmen dann wirklich Social Media entdeckt, auch als Sprachrohr nach außen, während die Betriebe zwar geschlossen waren, aber man trotzdem weiter kommunizieren wollte mit Kunden, mit Menschen generell. Wie war das bei Ihrer Unternehmensgruppe? War das auch so, dass da plötzlich Budget freigemacht werden musste für Social Media, dass das bis heute anhält, oder hat sich das alles eher in Grenzen gehalten?
Nee, wir haben insbesondere natürlich im Handel sehr, sehr viel hier gemacht. Da waren wir ganz froh, dass wir da auch relativ gut schon von vornherein aufgestellt waren, um eben auch den ganzen E-Commerce weiterzubringen, der uns in der Corona-Zeit viel, viel geholfen hat und auch viele Umsätze gerettet hat, die man normalerweise nicht gemacht hätten. Ja. Das zweite war, dass wir eben mit den Mitarbeitern kommuniziert haben und natürlich auch mit den Kunden versucht haben, soweit es geht, zu kommunizieren. Hast du dann auch deine Themen gesehen, dass du natürlich nicht genügend Adressen hast, dass man da was machen muss. Das haben wir gelernt, haben wir versucht, besser zu machen. Aber auch hier ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ich spüre jetzt aber gerade, dass das jetzt gerade so ein bisschen eine Müdigkeit in den Themen drinnen ist. Also kann es jetzt
in
nur
für genau?
In den Themen in der ich sag mal in der Social Media Kommunikation drin ist. Ja. Das war das war einfach das Thema, ja, ich muss überleben und ich brauche das und das ist ein unwahrscheinlich tolles Mittel und das nehme ich jetzt und jetzt ist die Welt wieder einigermaßen normal und jetzt gehe ich wieder ein bisschen runter. Also das ist falsch. Ja, also das ist auch gerade eine Aufgabe, die ich habe und die ich auch in den letzten Wochen hatte, wo ich da immer wieder auch die Abteilung, die für zuständig ist, deshalb Leute kommen, wir waren während Corona besser. Ja, wir waren während Corona besser, hatten da bessere Ideen, hatten das irgendwas. Bitte Gas geben, auch in der Richtung. Also das, was wir hier gewonnen haben, nicht aufzugeben.
Ja, das ist spannend. Da sind Sie sicher nicht der Einzige, der das so feststellt. Das ist natürlich die Versuchung, dass man sich denkt, gut, jetzt alles wieder einigermaßen im Lot, zumindest gastronomisch. Dann sind es halt ein paar Postings weniger, ein paar kreative Ideen weniger, die früher recht viel, wie man das sagt, Traffic generiert haben.
Genau.
Ja.
Und mehr denn je ist es wichtig, eben, dass man eben den Traffic, dass man die Aufmerksamkeit hat und dass die Leute eben sehen, ich bin da und wir sind gut. Auch ja, es ist, wir vergessen auch immer wieder, dass es wirklich in unserem Beruf viele Leute gibt, die wirklich gute Jobs machen. Du kannst, ich kenne keinen Betrieb mehr, wo du schlecht ist. Es gibt welche, wo du ein bisschen besser und ein bisschen schlechter ist, aber wo richtig schlecht gibt's nicht mehr. Es gibt so wunderbare Ambiente von Lokalen. Also es ist schon viel auch Konkurrenz da und nur die Guten können sich durchsetzen.
Ja. Generell sagen Sie, das Level der Gastronomie hat sich gesamt, im Gesamtbild gesehen, total gesteigert.
Da nehme ich jetzt die Vor-Corona-Zeit mit und da hat sich da sich unwahrscheinlich viel bewegt. Also wenn man jetzt anschaut, wie also jetzt wirklich nicht nur Gastronomie, wenn man schaut, wie tolle Hotels sich entwickelt haben, was da alles an Einrichtungen passiert ist und was wirklich an Hochwertigkeit überall da ist, dass auch wenn man jetzt auch normale Hotels nimmt, die vielleicht bloß 70, 80 Euro bloß, das ist ja auch viel Geld, kosten und so weiter, die bieten heute auch schon den Luxus, was vielleicht vor 10, 15 Jahren ein Vier-Sterne-Laden geboten hat oder sonst wie. Ja. Also und genauso ist es in der Gastronomie auch heute, dass da halt Einrichtungen haben musst und Entertainment haben musst und nebenher Dinge haben musst, die ob das jetzt die schönen Gläser sind, das schöne Geschirr sind, also da hat sich gigantisch viel ins Positiv verändert und die Kunden nehmen das natürlich auch auf und wenn du da nicht mithalten kannst, dann hast du einfach ein Problem.
Sie wollen ja auch mithalten, sind auch immer recht in Richtung Zukunft gerichtet, haben wahrscheinlich nicht zufällig auch während der Corona-Zeit beziehungsweise nach Corona-Anfang ein rein veganes und vegetarisches Restaurant eröffnet.
Das ist richtig, ja. Eben auch um dem Thema, und das ist jetzt wirklich kein Trend, sondern das ist eine Lebenseinstellung, um dem konform zu werden. Also einmal hier ein Restaurant haben, das sehr, sehr gut macht. Und das Zweite auch, ist es auch wichtig für die Marke, dass man sieht, dass die Marke sich weiterentwickelt, weiter da ist und wir merken dieses relativ kleine Lokale, also knapp 100 Plätze, strahlt extremst ins Unternehmen rein.
Also da merken Sie, das ist am Zahn der Zeit, das hat gut funktioniert, also das war eine gute Entscheidung.
100%ig gute Entscheidung und es wird angenommen, es ist zwar auch das Learning ist auch da, dass das sehr, sehr viel über vegan, über vegetarisch geredet wird und dass das sicherlich eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, eine neue Ernährungsform ist. Nur, es ist aber auch nicht so, dass plötzlich die Menschen nur noch vegan und vegetarisch leben. Also nach wie vor ist das Thema, dass die Menschen Fleisch essen und das machen, ist nach wie vor da. Ich bin da eben auch vom Thema her relativ überzeugt, dass der Flexitarier, das ist ein wunderschöner Begriff, der erfunden worden ist, dass der eine Zukunft hat und dass das Fleisch zur Beilage wird. Ja, also dass du eben, und das ist auch wieder vielleicht toll, weil das auch wieder für Qualität spricht und auch für das ganze Thema Nachhaltigkeit spricht, dass du halt einfach sagst, ich brauche kein Steak mehr mit 150 Gramm, sondern ich habe lieber eins mit 90 Gramm und das ist wirklich perfekte Qualität. Das ist ein Tier, das aus der Gegend kommt, das genug gelaufen ist, das dem es einfach in der Relation sein Leben gut ging. Und dadurch spürst du das natürlich auch am Produkt und das ist besser und dann ist halt dann und dann sind halt der Gemüseteil, der ist halt dann ein Drittel mehr oder der was auch immer, der Beilagenteil. Ja, der muss genauso lässig sein und gut gemacht sein und da lernst du extrem viel aus der veganen und vegetarischen Küche, was man mit Dingen machen kann. Also ich habe zum Beispiel ein Lieblingsthema unser Küchenchef in Green Beetles, so heißt das Lokal, der macht so eine Zwiebelsoße und die schmeckt wirklich wie eine Fleischsoße und das ist so gut. Also es gibt wirklich tolle, spannende Dinge da, die man so probiert und man sagt, Mensch, das ist gut. Und das, wenn das auch in die unter Anführungsstrichen normale Küche noch mehr reinkommen würde, dann ist es ein tolles Thema.
Ja. Wird dieses Thema noch weiter und noch in größerem Ausmaß bespielt werden, diese vegan-vegetarische Sache, oder geht es jetzt einfach mal darum, mit dem Green Beetle das zu machen, damit das auch ein wenig ausstrahlt und der Rest läuft ein wenig weiter wie bisher, weil eben doch auch viel flexitarisch ist?
Also wir wollen jetzt das Green Beetle, wenn wir eine Chance haben, das nochmal zu vervielfältigen und woanders zu machen, dann würden wir sicherlich über sowas nachdenken. Mhm. Nur es wird dieses Green Beetle-Thema hat in allen Unternehmenszweigen einfach Einzug gehalten. Im Handel haben wir Regale, da wo wir eben Green Beetle-Produkte drin haben, so wie wir die nennen, und das sind eben dann vegan-vegetarische Produkte, da wo wir auch eben schauen, die besonders sind und die eben mit dem Label sind, und genauso bieten wir das natürlich jetzt im Eventbereich an, also überall in all den Unternehmensteilen ist eben dieses vegan-vegetarische hat da Einzug gehalten.
Ja, ja. Ist das frage ich mich öfters, ich habe auch oft mit Köchen und Küchenchefs darüber gesprochen, ist das vom Wareneinsatz her auch was Interessantes, weil ja einerseits Gemüse kann durchaus ein bisschen weniger kosten als Wareneinsatz, als Fleisch, vor allem als hochwertiges Fleisch. Andererseits, und das ist ja genau das, was Sie vorhin angesprochen haben, es muss gut gemacht werden. Also es braucht doch auch gutes Handwerk, auch eine gewisse Arbeitszeit muss dafür aufgewendet werden. Auch das muss natürlich alles bezahlt werden. Ist das alles in allem, die vegan-vegetarische Sache in Zeiten des Fachkräftemangels und so, eine interessante Rechnung auch?
Aber es ist ein vollkommen, also das ist eine sehr schöne Frage, die Sie mir stellen. Es gibt ja so in der Gastronomie eben diese Hausnummer, dass irgendwie Wareneinsatz und Personalkosten irgendwo so um die 60% rumliegen sollten im Betrieb, also so 60-65%. Und das ist jetzt auch ein Learning, was wir von diesem veganen Restaurant haben. Da liegt der Wareneinsatz, der liegt eher um die 20% rum, aber der reine Personalkostenfaktor liegt weit über 40%. Ah ja, also es ist viel intensiver, arbeitsmäßig viel intensiver, da zu arbeiten. Und hier komme ich jetzt auch ein bisschen weg von dem, was ich jetzt vorher hatte. Hier brauchst du auch momentan noch sehr, sehr viel Fachkräfte, wenn du es wirklich hochwertig machen willst. Wenn du eine normale Gemüsepfanne oder irgendwie was machst, das ist unkompliziert. Ja. Aber wenn du eine wirklich gute vegane, vegetarische Küche machst, dann ist es irrsinnig viel Handwerk momentan noch. Ja. Also hier ist man auch erst gerade noch am Anfang, und hier ist man auch erst noch gerade, hier ist man noch nicht so weit, dass du das ich sag mal, konfektioniert hast, sondern hier brauchst du wirklich noch die Fachkräfte, die dann arbeiten. Die gibt es auch, weil es Leuten Spaß macht, den Köchen auch. Ja. Hier werden wir das, was ich vorher gesagt habe, lernen, dass wir Assistenten anlernen werden. Nur auch das ist ein bisschen schwierig, auch den Kunden momentan noch zu erklären, dass ein wirklich gutes veganes, vegetarisches Gericht genauso viel kostet wie ein Fleischgericht. Weil zum Schluss ist es ja relativ einfach. Du hast ein wunderbares Stück Fleisch, das schmeißt in die Pfanne rein oder legst es auf den Grill drauf. Also da ist eigentlich wenig Arbeit dahinter. Und hinter dem wirklich perfekt gemachten Gemüsen und so weiter ist irrsinnig viel Arbeit dahinter und Zeit dahinter. Also die Zwiebelsoße, die ich gerade erklärt habe, die dauert richtig lang.
Ja, ja, die muss ziehen, das muss alles richtig gegart werden, da braucht es viel Handwerk. Ist ja irgendwie auch ein wenig so, es schließt sich auch ein wenig der Kreis zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass auch die Technik eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Viele, Dampfgarer und wie das alles heißt, die haben zumindest jetzt ganz, ganz viele Fleischfunktionen, verhältnismäßig noch relativ wenig Gemüsefunktionen. Vielleicht auch das ein Trend, wo das hingehen wird. Mechanisierung oder Automatisierung von veganer Küche auch in Richtung Technik. Also auch da wird wahrscheinlich noch recht viel passieren müssen, nehme ich an.
Absolut. Also generell ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Technik passiert, und irgendwo hat man dann ja immer so ein bisschen das leichte Gefühl, ja Mensch, Technik und Kochen ist doch eigentlich bloß eine Pfanne und ein Kochtopf und Energie und ein bisschen Wasser. Mehr braucht man dazu, aber das ist auch wiederum das Thema, was ein Küchenchef früher hatte, und ein Küchenchef muss heute, wenn ich jetzt mit Dampfgarern, wenn ich mit Konvektomaten, wenn ich mit all diesen Themen umgehe, da ist schon auch richtig viel Technik drinnen. Auch die Technik muss man beherrschen. Nur die Geräte, und ich habe das große Glück, dass ich öfters mal mit einem sehr, sehr großen Küchenhersteller für Kombidämpfer zusammenarbeiten durfte. Da gibt es ja so eine wunderbare Geschichte, dass mein Vater von dem Gründer des Weltmarktführers da in dem Bereich damals das zweite Gerät gekauft hat, und seitdem ist er irgendwo so eine, also kann man jetzt ruhig sagen, ist rational, und
ja, mein ja.
Vater hat damals von rational das zweite Gerät gekauft und von einem wunderbaren Menschen, der Siegfried Meister hieß, der ist leider viel zu früh gestorben, und der hat dieses Unternehmen wirklich aus dem Nix raus gegründet. Ja. Und der ist zu meinem Vater gekommen und hat gesagt, ich habe da so ein Ding und ob das nicht was wäre, und hat das gekauft, und seitdem haben wir da immer wieder eine relativ enge Beziehung zu dem Unternehmen reden viel mit denen, und mir macht es auch richtig Spaß, und habe ich wirklich viel gelernt, dass man wirklich auch mit so einem Gerät auch wirklich echt kochen kann, und auch meine wirklich handwerklich richtig guten Köche, die für dieses Handwerk an vorderster Stelle sind, die Maschinen gegen ihr immer ein bisschen skeptisch, die sagen, mit so einem Kombidämpfer und so weiter, also kannst du dir unwahrscheinlich viel, kann dir dir helfen und kann dir einfach Zeit bringen, aber du musst es auch beherrschen, das Gerät, und das soll jetzt wirklich nicht nur sein, dass man jetzt halt nur noch so ein Gerät nimmt und dann irgendwelche Produkte zukauft und dann irgendwie mehr oder weniger den Beutel mit der Schere aufmacht. Also das ist eine Gastronomie, die ich auch nicht haben möchte und die wir auch nicht mögen.
Herr Gefer, wir haben jetzt sehr lange über diese Jetzt-Zeit-Problematiken gesprochen. Ich hatte mir jetzt zwischenzeitlich gedacht, ja, es wird zeitlich doch nicht drin liegen, dass wir ein wenig über Ihren Werdegang sprechen. Aber jetzt bin ich doch versucht, das noch ein wenig anzuschneiden, nachdem Sie ja Ihren Vater erwähnt haben. Und ich glaube schon, die DNA von der Käfer Unternehmensgruppe ist ja doch auch, dass das ein über drei Generationen gewachsenes Familienunternehmen ist. Sie selbst haben mal gesagt, Sie merken, dass Sie Ihrem Vater immer ähnlicher werden. Was genau haben Sie damit gemeint?
Es ist so, dass man sich natürlich, wenn man als Nachkommen in ein Unternehmen kommt, ist es immer wahnsinnig schwierig, wenn du einen erfolgreichen Vorgänger hattest. Und ich hatte natürlich den extremst mit meinem Vater, auch mit meinem Onkel, aber mein Vater hat sicherlich wahnsinnig viel in der Gastronomie und insbesondere im Eventbereich geprägt, einfach aus einem einfachen Grund, weil er in seiner Zeit die Idee dieses Events, oder was war da unser Partyservice, die Idee des Partyservice hatte, da war er der Erste und war damit super erfolgreich und hatte auch das Gefühl, dass er das toll bei den Kunden macht. Und es war so Wirtschaftswunderzeit, die Leute wollten feiern und er war in der richtigen Tal, er war in der richtigen Stadt. Also damals war München ja wirklich so die einzige Stadt, die diese Lebensfreude und das alles ausgespielt hat und die Kulturhauptstadt Deutschlands war. Also war alles in der richtigen Zeit, und er hat das beherrscht und er konnte das und war
irrsinnig. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja. Also da hat alles gepasst, und er war natürlich der das auch beherrscht hat und eben extremst ihm das wichtig war, die Details wichtig waren und ihm einfach das Wichtigste war ihm nicht unbedingt der wirtschaftliche Erfolg, sondern einfach nur, dass die Kunden glücklich waren, zufrieden waren und er diesen Applaus gekriegt hat, der ihm in seinem Leben wahnsinnig wichtig war und der uns natürlich auch geholfen hat, dass die Marke eben eine relativ gute, starke Marke ist.
Ja.
Und da meine ich, da werde ich ihm immer ähnlicher. Also da bin ich immer mehr so, auch dass ich sage, Mensch, mir ist das so wichtig, dass wirtschaftlich ist die eine Seite, aber einfach, dass ich zufriedene Kunden habe, dass die Gäste dankbar sind, dass wir da sind und mich das persönlich, und da gibt es sicherlich immer wieder Niederlagen und die waren gerade in der letzten Zeit, wo eben das Personal, unsere Einleitungsgeschichten, die da waren, wo man eben nicht die Qualität so gerade bietet, diese kompromisslos gute Qualität bieten konnte, weil einfach die Menschen nicht da waren. Und das macht mich einfach fertig, wenn ich es jetzt so ausdrücken kann. Und da bin ich immer mehr wie er. Ja? Dass wenn eine Veranstaltung in 150% gut war, dann nagt es an mir. Ja, und das ist aber auch eine gute Geschichte, und ich meine auch, dass das wichtig ist, weil, ja, um die nächsten Schritte auch im Unternehmen zu gehen und weiterzumachen. Also, dass wir einfach, ja, gut bleiben.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, auch, also das Stichwort Niederlagen. Gibt es im Laufe Ihrer Karriere wirklich eine grobe Niederlage, wo Sie sagen, ja, das war wirklich eine Niederlage, das macht mich bis heute fertig, oder es war eine Niederlage, aber ich bin drüber hinweg?
Ich denke, da gibt es richtig viele.
Das Los eines Unternehmens, oder?
Das ist ein Los eines Unternehmens. Also wenn jemand sagt, ich war nur erfolgreich, dann hat er hundertprozentig sagte die Person nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass man richtig viele Niederlagen hat, dass man aus den Niederlagen lernen muss, dass man sie wegstecken muss und dass man daran arbeiten muss. Niederlage ist jeden Tag. Also für mich ist eine Niederlage, wenn ich irgendwie in einem Restaurant bei uns stehe und es würden Teller zurückkommen, wo das Essen nicht aufgegessen ist. Also ein voller Teller kommt zurück, das wäre schon eine Niederlage für mich. Oder wenn ich einfach irgendwo sehe, wo die Gäste nicht hundertprozentig zufrieden sind oder gut drauf sind. Ja, und da gibt es sicherlich viele und die sind völlig normal. Und da gibt es mal ein paar größere und das gab bei mir auch wirtschaftliche Niederlagen, wo es Zeiten gab, wo das Unternehmen nicht so gut dastand, wie es zum Glück jetzt dasteht. Und all diese Punkte, aber die haben dadurch bist du gereift, bist du weitergekommen und jetzt spreche ich schon, das macht mir jetzt spreche ich schon wirklich wie so ein älterer Mensch, das ist irgendwie da, aber ich bin es ja auch, muss man ja auch dazu sagen.
Erfahren, der
ist oder was, aber früher habe ich die immer genervt, wenn sie so der Gescheite hergeredet haben.
Ja.
Und jetzt rede ich selber so gescheit daher. Dass das dazugehört und dass das normal ist und du musst dann immer wieder aufstehen und du musst immer wieder sagen, komm, mache ich besser und gibt es Zeiten, wo du einfach irgendwo alles nicht so klappt und dann gibt es wieder Zeiten, wo alles so klappt, dass es nicht mehr geht und das Entscheidendste ist, meiner Meinung nach, komm, einfach immer wieder zu kämpfen und Niederlagen wegzustecken und zu sagen, komm, ich mach das und dann bist du auch erfolgreich und letztendlich hängt auch viel zusammen und da komme ich auch wieder auf meinen Vater und auf generell meine Familie zurück, die mir einfach beigebracht haben, dass das eben wirklich Fleiß und Arbeit was ganz, ganz, ein ganz entscheidender Punkt sind, um erfolgreich zu sein, neben Können, neben Glück, dem Glück schon, das ich hatte, dass ich aus so einer Familie stamme, der wo ich genau den Beruf ergriffen habe und wo ich ein tolles Fundament gekriegt habe, all das ist auch Glück und das du hast, aber zum Schluss musst du einfach dabei sein und das macht ja auch Spaß und die letzten Wochen waren eben wirklich extremst, wie viel wir arbeiten durften und auch mussten, aber zum Schluss hat es eigentlich immer Spaß gemacht, dass man unterwegs war und ich habe so viele wunderbare Erlebnisse gehabt die letzten Wochen und tolle Feste, die einfach großartig waren, wirklich super zufriedene Kunden, paar, wo man gesagt hat, man kann es noch besser machen, was man vorher gesagt hat, da kommt der Perfektionismus durch, aber auch teilweise auch verständliche Kunden, war auch schön, wenn was nicht ganz so optimal geklappt hat, hat man wirklich auch das Verständnis gehabt, sagt, Mensch, ihr habt es momentan ja auch nicht einfach mit dem Personal. Der hilft uns übrigens ein bisschen, der Flugverkehr hilft uns auch, weil dass das nicht so funktioniert, hat jeder Verständnis und spürt es am eigenen Leib, dass das momentan alles nicht so klappt. Die sind wirklich verständnisvoller ein bisschen geworden, weil es am eigenen Leib...
Dass die Leute einfach nicht spüren. Ja. Also auch das macht ja was mit den Menschen, dass man plötzlich nicht mehr diese unverletzliche Spezies ist, die den Planeten beherrscht, sondern es gibt halt auch gewisse höhere Größen, die oft einen Strich durch die Rechnung machen kann, sozusagen. Ja. Ein Unterschied jedoch kann man so ein wenig soziologisch sagen zwischen ihrer Elterngeneration und ihrer Generation. Ihre Unternehmergeneration hat immer ein wenig mehr Risiko eingehen müssen, einfach weil man nicht in Zeiten des Wirtschaftswunders ständig grünes Licht für alles bekommt und richtig Gas geben kann. Bei Ihnen war das ja relativ früh schon so, dass Sie auch ein Risiko ja eingegangen sind. Auch das vielleicht ein Unterschied zwischen Ihrer Generation und dann immer ein bisschen mehr Risiko eingehen. Sie haben Anfang der 90er Jahre, wollten Ihr Vater und Ihr Onkel, glaube ich, das Unternehmen an einen Investor verkaufen. Und Sie haben dann gesagt, nee, ich nehme einen Kredit auf und mache das selber. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und es war, war einfach die im Nachhinein sogar eine wahnsinnig gute Entscheidung, weil dadurch ist das Unternehmen noch mehr meins geworden. Ich denke da viel drüber nach, wenn Unternehmen jetzt auch, ich habe leider relativ oder leider zum Glück relativ junge Kinder noch, aber wenn du alles geschenkt kriegst im Leben, dann ist es sicherlich viel, viel schwieriger, als wenn du dafür arbeiten und kämpfen musst. Und bei mir ist es zum Glück gut gegangen. Auch da gab es viele Tiefen in der Zeit. Und und im Nachhinein war das für mich eigentlich die beste Ausbildung, die beste Erfahrung, die ich einfach machen konnte, dass ich das so zum großen Teil, also ich habe einen kleinen Teil habe ich auch von meiner Großmutter gekriegt, aber dann den größeren Teil eben vom Unternehmen durch Erwerb bei meinem Vater, bei meinem Onkel.
Aber Ihr Onkel und Ihr Vater müssen sich ja gedacht haben, der Bursch spinnt jetzt.
Ja, das ist aber eine komplexe Geschichte, Also das Gute war, ich hatte die Anteile, also den kleinen Anteil von meiner Großmutter gekriegt und wir waren aber als Gesellschafter alle gleichgestellt, laut Gesellschaftervertrag. Also ich konnte auch diesen Verkauf oder Teil verkaufen. Wir wollten nicht alles verkaufen, nur insbesondere mein Vater hatte die Idee, sagen, geben wir ein bisschen was her und dann haben wir viel Geld, um zu expandieren und weiterzumachen und es war gar nicht einmal das die Arbeit aufzugeben. Sondern in Expansion reinzugehen und da viele, viele Dinge zu bewegen.
Ja.
Und das war eigentlich so der Hintergrund. Ich habe gesagt, nee, ich möchte es allein machen und hatte natürlich über den Gesellschaftsvertrag die Möglichkeit. Und das war dann sicherlich auch ein bisschen stressig mit der Familie, weil natürlich nicht alles so geklappt hat. Und dann gibt es natürlich das schon Punkt, ich habe es dir ja schon immer gesagt, dass das nicht so ist. Also da gab es dann auch einige Diskussionen. Aber zum Schluss ist alles gut ausgegangen und war eine tolle Lebenserfahrung. Und jetzt ist alles gut.
Ja, jetzt ist alles gut. Was sind so Ihre Zukunftspläne? Ich meine, wir haben ja viel jetzt auch schon drüber gesprochen, was Sie angehen möchten, aber jetzt so richtig langfristig gesprochen, haben Sie irgendwie für sich selbst auch irgendwann mal ein Datum festgelegt, wo Sie sagen, dann werde ich mich langsam zurückziehen, irgendwie was abgeben, oder sind das Dinge, die jetzt noch überhaupt kein Thema sind?
Also es ist ganz, ganz wichtig und das lerne ich auch aus vielen anderen Beispielen, dass man im richtigen Moment, ich sage mal, so weit abgibt. Nicht einfach, weil man natürlich selbst seinen Anspruch hat und auch den Anspruch hat, die richtigen Leute zu finden. Aber das, also für mich ist es jetzt konkret, in den nächsten 5 Jahren habe ich mir das vorgenommen. Also eigentlich bin ich jetzt schon mindestens im ersten, eigentlich bin ich schon im zweiten Jahr, dass ich einfach ein Team von Leuten finden, die einen großen Teil meiner Arbeit übernehmen. Jeder Mensch ist ersetzbar. Ich bin sicherlich, wenn du dein Leben nie was anders gemacht hast, und ich bin ja schon als Kind mit dem Unternehmen aufgewachsen und da wird es ja auch viele der Zuhörer geben, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben, die ein Hotel haben und das alles in der zweiten, dritten oder vierten Generation und man hat da schon als kleines Kind mitgearbeitet und alles. Also da ist natürlich so ein Wissen über das Unternehmen, wie sonst kein anderer hat und darum muss man versuchen, einfach vielleicht aus meiner Person 2 zu machen, die eben all diese Dinge gut können und die wird es sicherlich geben und da wird die schwierigste Aufgabe oder ist die schwierigste Aufgabe sicherlich loszulassen und einfach zu sagen, ich vertraue da jetzt. Das ist nicht einfach. Also da
trauen Sie sich
sicherlich in ein paar Jahren einmal können wir mal einen tollen Podcast drüber machen, wie kann man übernehmen und übergeben und was macht man alles.
Ja, das ist wirklich ein großes Erfahrung. Thema.
Ja.
Aber Sie trauen sich das zu, dass Sie so in einem Zeithorizont von bereits 5 Jahren sagen, ich gehe dann mal ein wenig in den Hintergrund. Ich gebe mal ab. Das könnten Sie sich vorstellen.
Ich kann mir's, also eigentlich will ich es nicht, wenn ich ehrlich bin, aber da bin ich auch wieder ganz ehrlich, ich will es nicht, aber es ist ein Muss. Es ist dann, also rational gesehen, ist es einfach ein Muss. Weil, sagen wir mal, die Zeit sich verändert, dein Netzwerk verändert sich, und wenn du ein bestimmtes Alter hast, also ich bringe immer dieses Wahnsinnsbeispiel, ich möchte nicht irgendwann einmal in der Situation sein, dass wir irgendwie eine wunderbare Hochzeit war und dann sagt die Braut zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter, sagt, pass mal auf, mit dem Typen will ich nicht mehr zusammenarbeiten, der hat ja nur die Rolling Stones live gesehen oder sonst irgendwie was, wenn die überhaupt die Band noch kennen, dass so eine gegeben hat. Also wie die Zeiten verändern sich, und sagen wir mal, in meiner ersten Zeit kannte ich meine Kunden, weil sie irgendwie gleichaltrig waren. Jetzt kenne ich die Kunden, weil sie eben bestimmte Positionen haben, oder weil sie, jetzt bleiben wir wieder im privaten Bereich, weil sie eben die Mütter und Väter von sind, von den Leuten, die da mit uns heiraten oder mit uns ein Fest feiern wollen. Aber umso älterer man wird, umso mehr stirbt es auch weg. Oder nicht stirbt weg, oder man hat einfach die Kontakte nicht mehr dazu. Ich bin gerade ganz dankbar, dass meine Kinder erst 11 sind, weil ich lerne dadurch noch einmal eine andere, eine 10 Jahre jüngere Generation kennen. Das hat auch wirklich sehr
Vorteil. Auch nicht uninteressant wahrscheinlich,
Ist wirklich nicht uninteressant. Aber genau das ist der Punkt. Da muss man sich dann selbst sagen, du bist einfach teilweise nicht mehr in dem Alter drin, dass du manche Themen eben anders siehst, wobei ich eben wirklich ein Mensch bin, der dem sogar unwahrscheinlich Spaß macht, neue Trends zu entdecken, Dinge zu sehen und auch permanent Veränderungen will. Also meine Leute bringen mir schon verrückt, weil ich will permanent immer umbauen und sage, jetzt gefällt mir die Farbe grau nimmer, jetzt will ich weiß nicht was, jetzt will ich den Laden in gelb haben, und jetzt will ich das haben, und jetzt will ich da haben, und dann habe ich neue Stühle gesehen. Man muss sich verändern, also da hoffe ich, dass ich dabei bleibe und vielleicht sogar mehr Zeit dazu habe mit der Erfahrung, einfach Trends zu sehen und die da sind. Also das könnte eine Aufgabe sein, die mir Spaß machen würde, aber da brauche ich irgendwie dann irgendjemand Jungen dazu. Da habe ich zum Glück meine Gattin ist relativ jung und hat da auch die Interessen auch dran, dass wir einfach schauen, wie können wir die Firma nach wie vor mit tollen Ideen inspirieren und machen.
Also so ein wenig der Inspirator mit der Vogelperspektive im Hintergrund. Das wäre ein wenig das Ziel, also nicht das volle Ausklinken natürlich, sondern ein wenig.
Das ist das Ziel, und dann ist es natürlich auch schön, dass man, wenn man unseren Kunden dann, ich sag mal, die Wertschätzung geben kann, dass sie mit uns arbeiten, und wenn man dann dabei ist, das spüre ich auch, dass das den Kunden auch sehr viel Freude macht und dass sie da sich darüber freuen, wenn man einfach da ist und sagen, Mensch, der kümmert sich auch um uns noch und das mitkriegt und auch die Leute trainiert, und was ich vorher gesagt habe, also wenn man da mehr Zeit hätte, die Leute zu trainieren, zu machen, und dann meine ich jetzt nicht nur die Führung, sondern auch in andere Ebenen runterzugehen. Also wir haben die Käferakademie, die wir noch viel, viel mehr machen müssten. Und wenn ich mich da noch mehr kümmern könnte, dann wäre es einfach auch wunderbar.
Ja. Es klingt so, als würde Ihnen so oder so nicht langweilig werden.
Na, ganz sicher nicht. Und wissen Sie, das ist, und glaube ich, das ist wirklich so ein Statement. Und ich komme da auch wieder dazu, wenn vielen Kollegen, Kolleginnen, die in dem Beruf sind, man macht es aus einer Leidenschaft das ist einfach wirklich sowas Schönes, wenn und ich habe das von meinem Vater erzählt, und ähnlich geht's mir auch, wenn du ein tolles Fest gemacht hast wenn du auch einen tollen Abend hattest bei uns in einem Restaurant, oder am schönsten ist das Oktoberfest, wenn man da am Abend heimgeht, da hast du so einen Adrenalinstoß, weil da waren einfach ein paar tausend Leute glücklich. Das ist da geht's genauso wie ein Künstler, der auf einer Bühne steht, und gut, der kriegt einen richtigen Applaus, der wird gefeiert, und das ist toll, und wir kriegen einen indirekten Applaus, indem wir die Gesichter der Kunden sehen, indem wir einfach sehen,
die beim Oktoberfest besonders glücklich sind auch, ne?
Ja, das alles, das ist wirklich so, wenn du jetzt siehst, wie die gut drauf sind und wie die strahlen und oder wie die schon reinkommen sind und wie der toll in der Tracht dastehen, das ist ein Glücksgefühl, das ist unbeschreibbar, und das macht diesen Beruf so wunderbar. Und wenn du das einmal hast, dann muss das eigentlich bis den letzten Zügen deines Lebens so sein, dass du das irgendwie mit einatmen kannst.
Ja. Letzte Frage: Findet das Oktoberfest statt?
Als Wiesenwirt sage ich 150% ja, und nochmal, es muss stattfinden, das ist total wichtig. Ein paar Dinge können wir im Leben nicht ändern, das ist das, was unser Gesetzgeber sagen wird, das werden wir schauen, was in der nächsten Zeit da ist, aber es muss stattfinden, und wir bauen ja auch alles auf, und freuen uns schon richtig drauf.
Ja. Wir uns auch. Ich glaube, das sind ganz schöne Abschlussworte und auch eine sehr schöne Abschlussperspektive, die Vorfreude aufs Oktoberfest, wo natürlich auch Sie, Herr Michael Käfer, sein werden. Und nicht zu vergessen, vor dem Oktoberfest übrigens, am 11. und am 12. September ist auch die Rolling Pin Convention in Berlin, also auch das Pflichttermin noch vor dem Oktoberfest. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir gemeinsam diese gute Stunde nutzen konnten, Herr Käfer, um ein wenig über die aktuelle Lage und auch Ihren Werdegang zu sprechen.
Lukas, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für das zu machen. Und ja, mir hat das auch richtig Spaß gemacht. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es schon eine Stunde vorbei ist.
Ja, ich habe jetzt auch gerade etwas ungläubig auf die Uhr geblickt. Das ist tatsächlich so. Lieber so als das Gegenteil. Es ist immer besser, wenn die Zeit schneller vergeht.
Das stimmt. Gut. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Vielen lieben Dank, Herr Käfer. Und wir sagen bis bald.
Ja, freue ich mich auch sehr. Ganz bis bald. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Danke, tschüss.